wunderschönen guten Morgen. Und ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Adventszeit. Und unsere kleine Predigtreihe zu bekannten Weihnachtsliedern konnte euch dabei ein bisschen begleiten. Diese Woche mache ich mir also ein paar Gedanken. Du, das klingt hier ganz furchtbar. Das klingt hier total hallig, irgendwie so rückkopplungsmäßig. Ja, ein bisschen besser. Diese Woche mache ich mir nun ein paar Gedanken zu O du Fröhliche. Das ist ja wohl einer der echten Hits am Heiligen Abend, oder? Bei einer Umfrage der ARD nach den beliebtesten Liedern zur Weihnachtszeit landete O du Fröhliche 2010 auch immerhin auf Platz 3. Hinter Last Christmas von Wham. Platz 1 belegte immerhin Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber das nur so am Rande. Bekannt geworden ist O du Fröhliche allerdings nicht mit dem ursprünglichen Text. Den schrieb Johannes Dieter Falk um 1815, nachdem er 4 seiner 7 Kinder durch eine Typhusseuche verloren hatte. Er gründete in Weimar das Rettungshaus für verwahrloste Kinder und schrieb für sie dieses Lied. In seiner Urfassung war das Lied von Falk ein so bezeichnetes Feiertagslied. Also aller drei Feiertagslied. Weihnachten wurde darin nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit Ostern und Pfingsten besungen. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Osterzeit, hieß es da in der zweiten Strophe. Welt liegt in Banden, Christ ist erstanden. Freue dich, Christenheit. Und die dritte Strophe besang die gnadenbringende Pfingstenzeit. Christ, unser Meister, heiligt die Geister. Freue dich, Christenheit. Witzig, oder? Ich wusste das nicht, deswegen dachte ich, das ist vielleicht so eine Information, mit der man irgendwie bei Wer wird Millionär irgendwann mal glänzen kann oder so. Bei dem Weihnachtslied, wie wir es heute kennen, stammt nur noch die erste Strophe wörtlich von Johannes Daniel Falk. Die beiden weiteren weihnachtlichen Strophen wurden von Heinrich Holz Schur, einem Gehilfen Falks, 1826 hinzugedichtet. Also ein bisschen Trivia am Anfang. Ich konzentriere mich heute aber auf die Weihnachtsfassung des Liedes. Immerhin ist Advent. Und das ist ja auch die Version, die wir vermutlich alle kennen. Vielleicht fange ich mal mit dem an, was ich an O du Fröhliche liebe. Es ist ja ein echt schmissiger Song. Mit einer tollen Melodie, die einen sofort mitreißt. Und das immer wiederkehrende Thema, dieses begeisterte Beharren darauf, dass Weihnachten pure Freude ist. Eine fröhliche Zeit, weil Gottes Gnade ein menschliches Gesicht bekommt. Das geht bei mir voll rein. Wer glauben kann, dass Gott zugänglich ist, nicht nur nahbar, sondern ein sich selbst nahender Gott, dessen Zuneigung nicht verdient werden muss, sondern sich enthusiastisch verschenkt. Das bedeutet ja das Wort Gnade, worüber wir in diesem Lied so viel singen. Wer das glauben kann, der findet darin Seligkeit, Glück und eben pure Freude. Freue dich, Christenheit. In der ersten Strophe wird es dann konkreter. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Dass die Welt ein ganz schön verlorener Ort sein kann, das sieht man nicht nur, wenn man die Tagesschau einschaltet. Das kann ich beinahe täglich in meiner Schulsozialarbeit sehen, wenn mir wieder ein weinender Schüler gegenüber sitzt. Zum Beispiel Max, der nicht nur in die In-Group der Klasse einfach nicht reinkommt, sondern dann auch noch die Erniedrigung von irgendwelchen Klassenkings zu ertragen hat. oder Lea, die unter einer Art Lernzwang leidet, für die eine 2 zu schreiben einer wirklichen Katastrophe gleichkommt, einer inneren Katastrophe, und die ihren inneren Druck nicht anders los wird, als sich mit einem Geodreieck die Haut aufzuritzen. Aber ich muss gar nicht woanders hinschauen. Dass die Welt ein ganz schön verlorener Ort ist, sehe ich gut genug an den Rissen, die durch mein eigenes Leben gehen, durch mein eigenes Herz, an den Problemen und Eitelkeiten, die ich mit mir herumschleppe. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Wir glauben nicht an einen Gott, der, um die Welt zu retten, Anweisungen aus dem Off brüllt, wie ein exzentrischer Regisseur im Theater, sondern der selber die Bühne betritt, Teil des Stücks wird, als Baby. Dieses Kind in der Krippe. Christen haben tatsächlich diesen kühnen Glauben, dass dieses Baby den ganzen Unterschied macht. Dass dieser Jesus Christ die verlorene Welt wiederfindet und heil macht. Dich und mich, Max und Lea und Gudrun und Franz und wie ihr alle heißen möget. Christ ist geboren. Freue, freue, freue dich, Christenheit. All das mag ich total gerne an Odo Fröhliche. Es gibt aber auch einiges an dem Lied, das ich ehrlich gesagt nicht sehr hilfreich finde. Wenn ich ganz ehrlich bin, sogar ein bisschen daneben. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen, singen wir in der 2. Strophe. Das ist ein schwieriger Satz. Das alte deutsche Wort versöhnen benutzt heute ja keiner mehr. Schon klar. Das klingt in unseren Ohren auch irgendwie komisch. Versöhnen, sagen wir dazu. Schön und gut. Aber unser versöhnen hat sich aus dem mittelhochdeutschen Wort versöhnen entwickelt, das zum Stammwort Sühne gehört. Versöhnen kommt also tatsächlich von Sühne. Christ ist erschienen, um für unsere Sünde die Sühne zu bezahlen. Das ist damit gemeint. Und lasst euch davon nicht irritieren, aber für mich wird es da problematisch. Das Lied spielt hier natürlich auf eine der bekanntesten Deutungen vom Kreuzestod Jesu an. Darauf, dass er mit seinem Tod am Kreuz als Sühneopfer für unsere Sühne bezahlt habe. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Eben im Gottesdienst habe ich damit einige, glaube ich, irritiert. Aber ich finde das eine ziemlich schwierige Vorstellung, ehrlich gesagt. Wem hat er denn etwas bezahlt? Also, wer hat den entrichteten Betrag entgegengenommen? Gott? Ist Gott dann gar nicht gnädig, wie wir in dem Lied so schön singen, sondern vergibt nur, wenn er vorher ausgezahlt wurde? Und was wäre das denn für ein Vater, der, wenn ein Bruder etwas Schlimmes getan hat, den anderen umbringen lässt, damit er dem ersten verzeihen kann? Ja, es gäbe dazu noch ziemlich viel zu sagen, aber mir fehlt heute leider die Zeit dafür. In einer anderen Predigt vielleicht mal. Ich möchte aber wenigstens darauf hingewiesen haben, dass diese kleine Zeile in dem Lied eine Menge Fragen an unser Gottesbild zurücklässt, wenn wir sie denn ernst nehmen und nicht so dahin singen. Aber das war gar nicht mein Hauptproblem mit diesem Vers. Am meisten stört mich, dass hier von Weihnachten direkt zum Karfreitag gesprungen wird. Christ ist erschienen, um uns zu versöhnen. Ja, wurde denn Jesus tatsächlich nur geboren, um an einem Kreuz zu sterben? Was ist denn das für ein Blödsinn? War die Geburt von Jesus denn nur ein Sprungbrett für das Eigentliche, was dann an Ostern passiert ist? Ist er tatsächlich nur erschienen, um am Kreuz zu sühnen? Wirklich? Und was ist mit seinem Leben dazwischen? Mit dem, was ihm wichtig war? Den Menschen, die er geheilt hat? Seinen Freundschaften? Mit der Bergpredigt? Seinen Mahlzeiten, die er zu sich genommen hat? Oder mit sowas wie der goldenen Regel? Ist denn ein Leben nur an dem zu messen, was es am Ende geschaffen hat? Wenn es nur diese kleine Zeile in einem Lied wäre, dann würde ich mich darüber wahrscheinlich nicht so aufregen. Aber sie steht meines Erachtens für eine recht problematische Perspektive im christlichen Glauben. Und die hat das Lied auch gar nicht erfunden. Die plappert es nur nach. Schon das apostolische Glaubensbekenntnis macht es so vor. Nicht nur, dass es ebenfalls das gesamte Leben von Jesus auslässt und von der Geburt direkt ans Kreuz springt, auch hier erscheint die Geburt allenfalls als Durchgangsstation für das Eigentliche. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Mehr hat das Apostolikum nicht zu Weihnachten zu sagen. Und von der Jungfrau Maria macht es dann sofort mit: gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten weiter. Puh. Hat der Mann gar nicht gelebt? Ich frage mal ganz provokant, hätte man ihn nicht dann einfach in der Krippe umbringen sollen? Für Ostern verwendet das Glaubensbekenntnis mehr als doppelt so viele Worte wie für Weihnachten. Ich möchte fragen, geht's noch? Aber das traue ich mir nicht. Ist denn die Geburt von Jesus tatsächlich bloß eine Art Auftakt für seinen Tod und die Auferstehung? Ich weiß, viele Christen sehen das so. Und das ist auch okay, darüber können wir ja diskutieren. Ich habe auch nach dem letzten Gottesdienst darüber mit einigen diskutieren müssen. Aber das mache ich auch gerne. Das finde ich ja auch spannend. Das ist ja schön. Lass uns da euch austauschen. Ich kann es nur sagen, wie es für mich ist. Denn ich sehe es ehrlich gesagt genau andersrum. Das Eigentliche geschieht an Weihnachten. Weihnachten bringt die Erlösung in die Welt. Das Kreuz und die Auferstehung vollenden das dann. Und versteht mich bitte nicht falsch. Es geht mir hier nicht um theologische Spitzfindigkeiten über die Vorherrschaft des einen oder anderen Feiertags. Und bitte, ich will den Tod und die Auferstehung unseres Herrn hier auch keinesfalls schmälern oder gar kleinreden. Dass wir an einen gekreuzigten Gott glauben. Und jetzt bitte, die ihr jetzt zusammengezuckt habt, hört das. Das sage ich auch. Dass wir an einen gekreuzigten Gott glauben, ist natürlich nicht weniger wichtig, als an einen geborenen Gott zu glauben. Es ist nicht weniger wichtig. Aber wenn unser Fokus immer nur auf dem Gekreuzigten liegt, verpassen wir den Geborenen so schnell. Deswegen, wenn du dich jetzt ärgerst, geh noch mal ein bisschen mit. Vielleicht kriege ich dich ja noch. Und wenn nicht, können wir danach streiten. Ist auch okay. Du musst das auch nicht so sehen wie ich. Ich bin nicht der Papst. Ich bin auch nicht die Andreasgemeinde. Ich bin bloß der Jay. Aber ganz ehrlich, wenn sich
wenn sich das Christentum hauptsächlich an Tod und Auferstehung orientiert, dann braucht es sich doch nicht zu wundern, wenn es dazu neigt, das Jenseits zu vergöttern und im schlimmsten Fall den christlichen Glauben als nicht viel mehr als eine Art jenseitige Feuerversicherung zu betrachten. Die Geburt Gottes, seine Teilhabe an der Welt, die bringt uns automatisch ins Diesseits. Wenn Gott weltlich wurde, müssen wir das auch tun. Der Welt zugewandt, in der Welt, so wie er. Ein Teil von ihr. Das ist doch das, was Weihnachten sagt. Gott wird Teil der Welt. Ein Baby, das atmet und schreit und juchzt und scheißt. Das ganz normale Leben bekommt von hier gedacht eine enorme Wichtigkeit zugesprochen. Gott findet nicht im Jenseits statt, sondern hier und heute. Und Gott ist auch nicht bloß da, wo es geistlich zugeht, sondern überall in der Welt. Wenn du auf der Arbeit bist, ein Snickers isst oder tanzen gehst, dort ist Gott. Das behauptet Weihnachten. Christ ist nicht erschienen, um uns zu versöhnen. Er ist erschienen, damit man Gott nicht mehr losgelöst von der Welt, von dir und mir und allen anderen denken kann. Das ist ein Riesenunterschied von der Perspektive, die du auf diesen Gott hast. Freue dich, Christenheit. Und noch etwas. Wir brauchen uns doch nicht zu wundern, dass von Weihnachten letztlich nicht viel mehr als Kerzenschein und Sentimentalität übrig geblieben ist. Ein Familienevent. Ich habe da ja gar nichts gegen. Aber Weihnachten bedeutet so unendlich viel mehr. Und meines Erachtens haben wir einen Großteil davon ans Kreuz verloren, weil wir so einseitig auf Ostern fixiert sind. Nochmal, ich bin nicht gegen Ostern, sondern ich bin für Weihnachten. Und deshalb ärgert es mich, wenn nicht mal in so einem Weihnachtslied wir die Geburt Gottes feiern können, ohne dabei auf Ostern zu zeigen. Das ist doch nicht richtig. Und kein Wunder, in der ganzen Lieblichkeit ist uns auch all das Störende an Weihnachten verloren gegangen. Weihnachten ist ja eine klassische biblische Störgeschichte. Und zwar eine diesseitige, die Unruhe verbreiten will. Das fällt uns kaum noch auf vor lauter Glocken, Licht und Zuckerguss. Auch das fehlt in unseren Weihnachtsliedern. In O du Fröhliche jedenfalls ganz sicher. Die beiden Weihnachtsgeschichten im Neuen Testament arbeiten das ganz deutlich heraus. Die sind ja sehr unterschiedlich, um nicht zu sagen gegensätzlich. Aber auch das fällt uns kaum noch auf, weil wir im Krippenspiel ja leider immer nur die Mixtur aus beiden zu sehen kriegen und damit leider keine wirklich. Damit ist die Pointe dieser beiden Geschichten, die jeweils für sich stehen, nämlich futsch. Matthäus feiert die Geburt Gottes als die Geburt eines Königs. Da wird kein Stall und keine Krippe erwähnt. Da gibt es nichts, was die Geburt von Jesus ärmlich erscheinen ließe. Im Gegenteil, da kommen Weise aus einem fernen Land, um ihm zu huldigen. Und natürlich keine Hirten. Das ist ja niederes Volk. Die gibt es bei Matthäus gar nicht. Kommen nicht vor. Und die Weisen bringen kostbare Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wie sich das für die Geburt eines Königs gehört. Und ein Stern zeigt ihnen den Weg. Ja, viel pompöser geht's doch gar nicht. Die Geburt eines Königs. des wahren Königs. Der Störfaktor dieser Erzählung ist, dass dieser König weder in Rom noch in Jerusalem geboren wird. Dass er weder zur Kaste der Herrschenden noch zu der der Priester gehört. Er ist eine andere Art von König, abseits jeder weltlichen und religiösen Macht. Mit einem Reich, das, wie er später immer wieder betonen wird, eine ganz andere Art von Königreich ist, als man es bis dato kennt. Ein sanftes, das ohne Ausbeutung und Waffen auskommt. Ein gewaltloses, in der der König der Diener ist. Und deswegen gibt es bei Matthäus auch diesen ganzen Krimi mit Herodes, dem damaligen jüdischen Machthaber, der versucht, diesen König, das Baby Jesus, umzubringen. Die matthäische Weihnachtsgeschichte ruft aller irdischen Macht und Herrschaft zu: Zieht euch warm an, Freunde, eure Zeit geht zu Ende. Der wahre König ist geboren. Und das könnten wir doch an Weihnachten mal wieder lauter sagen, oder? Habt ihr schon jemals eine Weihnachtspredigt darüber gehört? Ich nicht. Das ist eine echte Störgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium könnte dagegen gegensätzlicher nicht sein. Ein paar Eckdaten stimmen überein, schon richtig. Aber das war's dann auch schon. Hier wird Jesus wie ein Bettler geboren. Er wird als Bettler geboren. Da gibt es keine reichen Weisen aus dem Morgenland, die königliche Geschenke bringen. Kommt nicht vor. Und auch kein böser Rivalenkönig trachtet dem Baby nach dem Leben. Gibt's nicht. Wer trachtet schon einem Bettler nach dem Leben? Kein Stern zeigt am Himmel einen Weg. Dagegen sind die Eltern arm, obdachlos und ohne Herberge. Sie müssen das Baby in einem Stall auf die Welt bringen, es in eine Krippe legen. Statt großen weisen Männern nehmen hier Hirten an der Geburt teil. Hirten waren damals so ziemlich der Abschaum der Gesellschaft. Das war unterste Kaste, Bodensatz. Und die feiern die Geburt Gottes, weil er überraschenderweise einer von ihnen ist. Ein Bettler. Der Störfaktor dieser Erzählung ist dem von Matthäus gar nicht unähnlich. Er gilt nur den umgedrehten Adressaten. Gott hat kein blaues Blut, ruft er den Armen zu. Den Bettlern, den Taugenichtsen, den Unterdrückten und Gemobbten. Gott ist einer von euch. Gott ist ein Bettler, ein Taugenichts, ein Unterdrückter. Er ist ohne Herberge und liegt frierend in einer Krippe. Und wenn Gott einer von euch ist, darf euch niemals wieder jemand sagen, ihr hättet keinen Wert. Oder gar weniger Wert als ein Herodes oder irgend so einer von den feinen Herren. Weihnachten ist eine Störgeschichte, die am Ast der alten Ordnung sägt. Ungemütlich für alle, die darauf zu hohem Ross sitzen. Erhebend für alle, die bisher der Bodensatz darunter waren. Und der Engelschor singt bei Lukas übrigens nicht für das Baby, sondern für die Hirten auf dem Feld. Für die, die man für den Abschaum hält. Die kriegen von Engeln gesagt, dass sie sich nicht mehr zu fürchten brauchen, weil euch heute der Heiland geboren wurde, der einer von euch ist. Und damit sind wir bei der dritten Strophe von O du Fröhliche angelangt, die exakt diese Situation der Hirten auf dem Feld besingt. Himmlische Heere, jauchzen dir Ehre, dem geborenen Gott, dem Störfaktor, dem nahen, weltlichen Gott, dem König, dem Bettler. Wenn du in den nächsten Tagen im Kaufhaus stehst und O du Fröhliche aus den Lautsprechern hörst und es leise mitsummst. Oder wenn ihr es im Weihnachtsgottesdienst aus voller Kehle mitsingt, dann tut das bitte mit Begeisterung. Ich werde das auch machen. Trotz meines kleinen Rants im Mittelteil. Das geht. Aber stell dir dabei ruhig diese Engel vor, die mit uns einstimmen und feiern, dass Gott sich nicht mehr fernab von uns allen denken lassen will. Und vielleicht erinnert dich währenddessen mal kurz daran, dass Weihnachten eine echte Störgeschichte ist. Und vielleicht lass dich dabei mal stören. Und von mir aus können wir dann darüber auch gleich diskutieren. Mit Weihnachten ist plötzlich alles anders. Gott betritt die Welt und oben wird zu unten und unten wird zu oben. Der geborene Gott, ein König, ein Bettler. Freue dich, freue dich.